Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Heute Mittag in Barcelona. Spaniens König Felipe und Ministerpräsident Rajoy gedenken schweigend der Opfer des Terroranschlags zusammen mit tausenden anderen Menschen. Und dann rufen sie: Wir haben keine Angst. Und damit guten Abend. Stück für Stück setzt sich nach dem gestrigen Abend und der Nacht in Spanien ein Tatpuzzle zusammen, das mehr und mehr zeigt, was dort passiert ist. Mindestens 13 Menschen wurden getötet, mehr als 100 verletzt, unter ihnen auch Deutsche. Und der Mann, der sich hinter das Steuer dieses Kleinwagens setzte und in Barcelona in eine Menschenmasse fuhr, handelte wohl nicht allein. Mittlerweile heißt es, er sei erschossen worden. Und zwar dort, wo bei einem weiteren Anschlag eine Frau getötet wurde, in der Küstenstadt Cambrils, rund 100 Kilometer entfernt von Barcelona. Dazu fand die Polizei eine Art Sprengstoffküche in Alcanar, die in Verbindung zu den Anschlägen stehen soll. Die spanischen Ermittler vermuten deshalb eine organisierte Zelle von Islamisten hinter den Angriffen.
Hier in diesem zerstörten Haus vermuten die Ermittler den Schlüssel zu den Anschlägen. In Alcanar, einer kleinen Gemeinde an der spanischen Küste. Die Nachbarn sind immer noch entgeistert. Nebenan wohnten offenbar Terroristen, denen der Bau einer Bombe misslang. Sie explodierte vorzeitig. Die Männer waren verzweifelt. Plötzlich fehlte ihnen das Bombenmaterial. Also haben sie die Attentate von Barcelona und Cambrils mit einfacheren Mitteln durchgeführt, wie das schon in anderen europäischen Städten passiert ist. Eigentlich hatten sie etwas ganz anderes geplant. Einfache Mittel mit schrecklicher Wirkung. Mit diesem weißen Lieferwagen rast ein Mann gestern Abend in die Menschen auf der Flaniermeile La Rambla in Barcelona. Viele können nicht ausweichen. Es gibt Verletzte und Tote. Ähnlich das Muster im Badeort Cambrils, 100 Kilometer südlich von Barcelona. Mit diesem Auto rasen hier mehrere Täter nur Stunden nach dem ersten Anschlag über eine Strandpromenade. Auch sie versuchen offenbar gezielt, Spaziergänger anzufahren. Die Polizei reagiert schnell und erschießt die mutmaßlichen Täter. Wir haben Schüsse gehört, wir sind gerannt. Eine Person haben wir auf der Straße liegen sehen mit einer Kugel im Kopf. 20, 30 Meter weiter hinten lagen zwei weitere. Das mussten die Terroristen sein, denn einer von ihnen trug einen Sprengstoffgürtel. Später stellte sich heraus, die Gürtel waren Attrappen, wohl um Angst zu verbreiten. Polizei und Rettungskräften dankt heute Spaniens Ministerpräsident. Er ist nach Barcelona geeilt, bezeichnet den Kampf gegen den Terrorismus als Europas größtes Problem. Einigkeit, das ist unsere Botschaft. Denn was uns stärker macht im Kampf gegen Terrorismus ist, dass alle politischen Kräfte zusammenhalten. So werden wir gegen den Terror siegreich sein. Nun laufen die Ermittlungen. 4 Männer hat die Polizei heute festgenommen. 3 von ihnen sind gebürtige Marokkaner, einer Spanier, alle zwischen Anfang 20 und Mitte 30, ein typisches Profil, sagen Terrorismusforscher.
In primer lugar son jóvenes.
Sie sind jung, sie fühlen sich nicht anerkannt und sie sind nicht in der Gesellschaft integriert. Und im radikalen Islam finden sie nun die Wertschätzung, nach der sie sich sehnen. Diese Wertschätzung erhofften sie sich durch Zerstörung und Gewalt. Denn das war es, was die jungen Männer in Alcanar planten.
So allein jeder mit seinem Leid schlussendlich ist, in Barcelona versuchten die Menschen heute gemeinsam zu verarbeiten, was in ihrer Stadt passiert ist. Spanien war lange vom islamistischen Terror verschont geblieben. Nun sorgen sich viele dort um ihre Sicherheit. In einer Mischung aus Trotz und Trauer ging das Leben in Barcelona heute weiter. Die Flaniermeile Las Ramblas füllte sich wieder. Alexander Stein über den Tag danach.
Imagino. Imagine, John Lennons Friedenshymne, fast 50 Jahre alt und so aktuell wie nie. Touristen, Einheimische, Augenzeugen, tausende Menschen sind heute auf die Flaniermeile nach Las Ramblas gekommen, um sich gegenseitig Mut zu machen und gemeinsam zu trauern. Auch Fernando ist gekommen, der Portugiese wurde beim Attentat verletzt. Ich habe zwei Verletzte gesehen und habe Fotos gemacht. Es war überall Blut. Und da habe ich gemerkt, es ist ein Attentat.
já tinha muito sangue. E aí caiu a ficha, um atentado, e eu corri.
Minutenlanger Applaus. Spaniens König Felipe, Ministerpräsident Rajoy und 100.000 Menschen gedenken heute Vormittag so der Opfer. Aus Trauer wird Trotz. Kurz danach holen sich die Spanier ihre Straßen zurück. Die Geschäfte machen wieder auf, die Cafés füllen sich. Die Menschen müssen sich davon jetzt erholen, aber sie werden irgendwann wieder auf die Straße gehen und wir werden nicht zulassen, dass sie sich zu Hause verstecken. Alle sind erschrocken, aber das Leben muss weitergehen. Ich kann nicht Angst haben, vor dem U-Bahn fahren oder über die Straße zu gehen. Man sollte einfach weitermachen. Viele Touristen sind heute erst in ihren Hotels und Unterkünften geblieben. Erst als viele Spanier auf die Straße gingen, trauten sich auch die Touristen wieder raus. Der Anschlag sollte auch genau das erreichen, den Menschen Angst einjagen. Wir sind gekommen, um die Familie zu besuchen und das Leben zu feiern und die Freunde und die Liebe.
Und sind trotzdem froh, in Barcelona zu sein, weil es eine wunderschöne Stadt mit einem tollen Flair und genießen es trotzdem. Ja. Und sind überrascht, wie toll auch die Menschen da zusammenhalten.
Die Stimmung ist irgendwie anders, aber wir haben überlebt und das Leben geht weiter. John Lennons Lied über den Traum einer Welt ohne Krieg. Am Tag nach dem Terroranschlag scheint es, als sei das in Barcelona der größte Wunsch.
Natalia Bachmeier in Barcelona, Sie sind heute dort angekommen. Wie erleben Sie die Stadt? Psst.
Licht und Schatten, würde ich mal sagen. Also die Bilder, die wir da eben gesehen haben, das ist schon so. Die Menschen sind hier offenbar festen Willens, sich den Schneid nicht abkaufen zu lassen. Und wir haben wirklich schöne Szenen gesehen. Da finden sich Wildfremde in Gruppen zusammen, um gemeinsam Kerzen anzuzünden, Musik zu machen. Es gab eine Muslimin und eine Nicht-Muslimin, die sich spontan umarmt haben und geweint haben. Unter den Kondolenzschreiben sind übrigens, die da am Tatort liegen, sind übrigens ganz viele in arabischen Schriftzeichen auch. Also das war alles wirklich sehr, sehr beeindruckend. Man muss aber auch sagen, also vor, ich sag mal, ungefähr 2 Stunden vor 8 Uhr, da gab es so eine Szene, das kann ich nach wie vor nicht einordnen, was da passiert ist. Es muss aber Hunderte von Menschen in Panik versetzt haben. Die sind hier hinter mir auf der Plaza Catalunya schreiend über diesen Platz gelaufen. Und das war schon sehr gespenstisch. Und das zeigt eben doch, dass das Nervenkostüm mittlerweile arg strapaziert ist.
Zurzeit ist ja auch Bundesaußenminister Gabriel in Barcelona und besucht Verletzte im Krankenhaus. Was ist denn über die deutschen Opfer inzwischen bekannt?
Ja, in der Tat, Sigmar Gabriel war da und er hat mit einigen der Verletzten sprechen können. Es ist mittlerweile so, dass 17 der Verletzten offenbar so schwer verletzt sind, dass man weiterhin um ihr Leben fürchten muss, dass es sehr ernst ist. Über die Todesopfer ist bisher nur bekannt, dass sind bisher nur 9 identifiziert. Sie kommen aus Italien, den USA, aus Belgien, aus Spanien und aus Portugal. Die Meldungen, dass auch 3 Deutsche darunter sein sollen, die können wir nicht bestätigen. Die Gerichtsmedizin sagt uns, sie sind immer noch dabei, das abzugleichen. Da gibt es möglicherweise erst am Montag genaueres.
Danke, Natalia Bachmeier in Barcelona. Nach dem Anschlag von Spanien sind auch hierzulande viele geschockt, auch weil wieder Deutsche unter den Verletzten sind. Erinnerungen werden wach an den Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin, der nach einem ganz ähnlichen Muster ablief. Und wieder mal wird klar, wie wenig sich offene Gesellschaften vor dieser Art von Terror schützen können. Eva Lodde.
Die Blumen fest umklammert, warten auf die Heimkehrer aus Barcelona, warten, das gestern noch unerträglich war.
Mit den Tränen nahe, muss halt erst einmal die ganzen Kontakte dann schauen, dass denen dann gut geht. Und ja, da sind Sekunden, teilweise Stunden. Ja, und jetzt bin ich froh. Jetzt kommt es hoffentlich gleich.
Schlecht. Heute wieder gut. Flugzeug ist gelandet. Passt momentan alles.
Die Tochter endlich wieder zu Hause. Viele der Rückkehrer hatten ihr Hotel ganz in der Nähe des Anschlagsortes.
Ja, eine halbe Stunde früher, wenn wir dort geblieben wären, dann wären wir mittendrin gewesen. Und wir waren so heilfroh, dass wir mit 1000 Schutzengel gehabt haben.
Den Toten und Verletzten von Barcelona gedenken sie hier am Berliner Breitscheidplatz, wo im Dezember ein islamistischer Attentäter in die Menge fuhr. 13 Deutsche sind unter den Verletzten in Spanien, einer ringt um sein Leben. Die Bundeskanzlerin wünscht ihnen baldige Besserung und mahnt gleichzeitig.
Diesen Mördern werden wir nicht gestatten, dass sie uns von unserem Weg abbringen, von unserer Art zu leben. Und gerade Barcelona steht ja für so vieles, was diese Lebensart der freien Welt ausmacht. Schönheit, Toleranz, Lebensfreude.
Deshalb wollen die Parteien zwar innehalten im Wahlkampf, ihn aber nicht einstellen. Grüne, Linke und FDP haben sich mit den großen Parteien darauf geeinigt.
Frau Merkel und ich waren uns auch heute Morgen absolut einig darin, dass auch in einem Wahlkampf wie dem, den wir jetzt haben, es ganz klar ist, dass es über alles politisch Trennende hinaus einen gemeinsamen Willen gibt, dem Terror keinen Platz zu lassen.
Und gleichzeitig den Opfern zu gedenken, in Berlin auch mit Fahnen auf Halbmast.
Georg Mascolo, Terrorismusexperte der ARD. Spanien war ja zuletzt 2004 Ziel von Islamisten. Damals starben bei Anschlägen auf Nahverkehrszüge 191 Menschen. Nun jetzt wieder ein Angriff in einer offensichtlich organisierten Weise. Haben die Spanier die Gefahr unterschätzt?
Das glaube ich nicht. Die Spanier gehören ja zu den Ländern, oder Spanien gehört zu den Ländern, die die meiste Erfahrung im Umgang mit Terrorismus haben. Lange bevor es der islamistische Terrorismus gewesen ist, war es die ETA. Nach 2004 sind eine Reihe von Entscheidungen getroffen worden, sowohl was die Ausstattung von Polizei und Geheimdiensten angeht, aber auch gesetzgeberischer Natur, die es bis heute in Europa in anderen Ländern teilweise nicht gibt. Also ich glaube, dass die Spanier gut vorbereitet gewesen sind. Nun wird man die nächsten Tage abwarten müssen. Die spanischen Behörden haben bisher erklärt, dass die Täter, soweit man sie bisher kennt, vorher nicht bekannt gewesen sind, nicht aufgefallen wären, nicht als Gefährder oder als gefährliche Personen, dass wir also keine Wiederholung der Diskussion haben, wie wir sie beispielsweise in Berlin nach dem Anschlag von Anis Amri hatten. Warum hat man jemanden, von dem man wusste, dass er gefährlich ist, nicht überwacht? Also zur Stunde würde ich sagen, kann man den spanischen Behörden keine Vorwürfe machen, aber man wird sehen müssen, was die nächsten Tage noch an Erkenntnissen über die Täter bringen.
Müssen wir jetzt überall und immer häufiger mit dieser Art der Gewalt rechnen?
Na, viele in Europa haben ja befürchtet, als der sogenannte Islamische Staat gesagt hat, hört auf zu uns zu kommen, bleibt in Europa, vor allem in Europa und begeht eure Anschläge dort, dass eine solche Strategie aufgehen würde und aufgehen könnte. Und ich denke, dass viel dafür spricht, dass diese Strategie ein Stück aufgeht, dass dadurch, dass Menschen in Europa, die vielleicht früher zum IS gefahren werden, nach Syrien oder in den Irak und dort gekämpft hätten, sich nun entscheiden, in Europa zu bleiben und Anschläge zu begehen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, dass es in den Sicherheitsbehörden eine lebhafte Diskussion über die Frage gibt, geht das jetzt eigentlich so weiter oder hat man vielleicht auch irgendwann den Punkt erreicht, wo dieses letzte Aufgebot des IS, also all diejenigen, die tatsächlich bereit sind, solche Anschläge zu begehen, ist dann irgendwann auch versucht haben, vorher enttarnt und verhaftet werden oder möglicherweise und tragischerweise solche Anschläge begehen. Nun wird man sehen müssen, was von dieser Theorie zu halten ist. Aber es gibt jedenfalls Hoffnung, dass wir irgendwann einmal den Höhepunkt dieser schrecklichen Entwicklung, wie wir sie jetzt erleben, auch hinter uns lassen können.
Dankeschön nach Berlin an Georg Mascolo. Und wir kommen zu einem anderen Thema und richten dafür den Blick in die USA. Auf ein machtvolles Paar, das mal eins war. Steve Bannon, der von einigen als Einflüsterer Donald Trumps bezeichnet wurde. Und der US-Präsident, das war von Beginn an eine brisante Kombination. Bannon hat den Ruf des Rassisten, des Hetzers und geistigen Brandstifters, der im Hintergrund agiert. Nach den Ausschreitungen von Charlottesville und Trumps Relativierungen der rassistischen Taten waren die Rufe nach einer Entlassung Bannons lauter geworden. Nun hat sich der US-Präsident von seinem ultrarechten Chefstrategen getrennt. Verena Bünden.
Er war die umstrittenste Figur im direkten Umfeld des Präsidenten. Steve Bannon, Chefstratege und rechter Vordenker, verlässt den Zirkel der Macht. Ein Rücktritt, der angeblich einvernehmlich und schon länger geplant ist, so heißt es offiziell aus dem Weißen Haus. Im engen Verhältnis zwischen Trump und Bannon gab es Höhen und Tiefen. Als der Präsident sich nicht eindeutig von rechten Ausschreitungen in Charlottesville distanzierte, schrieben Beobachter das auch dem radikalen Einflüsterer Bannon zu. Trump hielt lange an seinem Berater fest.
And I like him.
Ich mag ihn. Er ist ein guter Mann. Er ist kein Rassist, das kann ich Ihnen sagen. Er ist eine gute Person, über den die Presse unfair berichtet. Wir werden sehen, was mit Herrn Bannon passiert. Bannon hatte früher die nationalkonservative Internetseite Breitbart geleitet, mit Verbindungen ins radikale Lager. Nicht nur die Comedy-Sendung Saturday Night Live sah ihn als dunkle Figur, die den Präsidenten wie eine Marionette steuert und manipuliert. Bannon galt als entscheidender Verfechter der Amerika-Zuerst-Ideologie und beschwor bis zuletzt einen Handelskrieg mit China. Seine Botschaft: Attacke pausenlos. Wenn ihr denkt, ihr bekommt euer Land ohne Kampf zurück, habt ihr euch getäuscht. Jeden Tag wird es ein Kampf bleiben. Bannon, der Strippenzieher im Hintergrund. Er prägte Trumps aggressiven Wahlkampf, er holte mit ihm den Wahlsieg, er gilt als Kontaktmann zu Trumps Kernwählern. Der Schattenmann geht. Mit Spannung wird erwartet, wer künftig das Ohr des Präsidenten hat.
Herr Philipp Burgert in Washington, was mag denn letztlich den Ausschlag gegeben haben, dass Trump Bannon gefeuert hat?
Tatsächlich war der Druck auf Trump enorm gewesen nach seinen umstrittenen Äußerungen zu Charlottesville. Aber Trump hatte Bannon schon seit längerem als Unruhestifter im Weißen Haus ausgemacht. Es ist von Machtkämpfen die Rede, etwa zwischen Bannon und dem nationalen Sicherheitsberater, dem Chief of Staff, dem Stabschef und auch dem Schwiegersohn des Präsidenten. Und Bannon hatte kürzlich Trump kritisiert, offen in einem Interview wegen seiner Nordkorea-Strategie. Und so gilt Charlottesville vielleicht als Anlass für die Entlassung Bannons, nicht aber unbedingt als Ursache.
Wie sind die Reaktionen darauf in den USA?
Prominente Demokraten haben sich zu Wort gemeldet, Nancy Pelosi und Bernie Sanders etwa. Sie sagen, nicht Bannon, sondern Trump selbst sei das Rassismusproblem im Weißen Haus. Die Republikaner halten sich noch bedeckt. Bemerkenswert ist die Reaktion von Breitbart News selbst. Die schreiben über ihren ehemaligen Chef, jetzt käme Bannon der Barbar aus dem Weißen Haus. Es wird also interessant zu sehen, ob Bannon auf Revanche sind, auf Rache und vielleicht weiter für Aufsehen sorgt, etwa mit Enthüllungen aus seiner Zeit im Weißen Haus.
Ist denn zu erwarten, dass Trump seinen Kurs jetzt ändert?
Es gab ja jetzt schon einige größere, namhafte Personalwechsel im Weißen Haus. Da hat sich nichts geändert. Trump ist ja ein impulsiver Typ, der aus dem Bauch heraus spricht und entscheidet. Und so deutet aus meiner Sicht wenig darauf hin, dass er seinen Kurs grundlegend ändern wird.
Danke nach Washington an Jan-Philipp Burgert. War es Terror oder steckt etwas anderes dahinter? Auch in Finnland wurden heute Passanten angegriffen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Bei einer Messerattacke in der Stadt Turku sind mindestens 2 Menschen getötet worden, 6 wurden verletzt. Die Polizei schoss einen Verdächtigen an und nahm ihn fest. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar, auch ob es noch weitere Verdächtige gibt. Landesweit wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, auch am Flughafen von Helsinki. Der türkische Präsident Erdogan hat in den Bundestagswahlkampf eingegriffen. Nach dem Freitagsgebet in Istanbul rief er türkischstämmige Bundesbürger auf, nicht CDU, SPD oder Grüne zu wählen. Diese Parteien verfolgten einen türkeifeindlichen Kurs und sollten deshalb nicht unterstützt werden. Erdogans Äußerung stieß nicht nur bei den Parteien auf Kritik, sondern auch bei der türkischen Gemeinde in Deutschland. Zwischen der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin und dem deutschen Marktführer Lufthansa haben in Berlin die Verkaufsverhandlungen begonnen. EasyJet und TuiFly, die ebenfalls Interesse bekundet haben, sind in die Gespräche, bei denen es um eine Aufteilung geht, nicht eingebunden. Ein Angebot kam inzwischen vom Nürnberger Unternehmer Wörl. Er will die Air Berlin-Gruppe mit mehr als 8.000 Beschäftigten als Ganzes erhalten. Der Alkohol- und Tabakkonsum bei Jugendlichen geht zurück. Der Cannabiskonsum in der Bevölkerung nimmt hingegen wieder zu. Das geht aus dem neuen Drogen- und Suchtbericht hervor. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Mortler nahm die neuen Zahlen zum Anlass, um vor einer Verharmlosung von Cannabis zu warnen. Einen Schwerpunkt legt der diesjährige Bericht auf Kinder suchtkranker Eltern.
Und wir blicken noch aufs Wetter. Wie wird das Wochenende denn, Claudia Kleinert?
Pina, das Wochenende wird gar nicht mal so schlecht, aber der Start jetzt ins Wochenende, der ist gerade ein bisschen turbulent. Das bedeutet, es schüttet zum Teil wie aus Eimern. Wenn das dann durch ist, scheint morgen wieder verbreitet die Sonne. Über 10 Stunden werden es in der Mitte Deutschlands sein, verbreitet 6 bis 10 Stunden. Ein bisschen außen vor, morgen noch der Nordwesten und der Südosten, direkt am Alpenrand unter 2 Stunden, da regnet es erstmal noch weiter. Sonntag dann verbreitet 6 bis 10 Stunden, im Norden Baden-Württembergs und Bayerns auch über 10 Stunden und 2 bis 6 Stunden weiterhin im Nordwesten, da auch die größte Gefahr von einzelnen Schauern und Gewittern. Jetzt im Moment ist ordentlich was los. Ein Schauer- und Gewitterband liegt im Augenblick von Bayern rüber bis nach Sachsen und Brandenburg. Hier zum Teil unwetterartige Regengüsse. Blitz, Donner, Hagel, Sturmböen sind dabei. Gab heute sogar schon orkanartige Böen genau dort im Osten. Da geht es auch in der Nacht noch weiter. Dahinter ein Streifen, wo es auflockert. Von Nordwesten kommen morgen früh neue Schauer und Gewitter. Auch am Vormittag bleibt es dann noch ein bisschen wechselhaft. Direkt am Alpenrand weiterhin Regen. Dort kann es zu Überschwemmungen kommen. Im Nordwesten nur einzelne Schauer, vielleicht auch mal Kurzblitz und Donner, die im Laufe des Nachmittags dann auch ein bisschen nach Südosten vorankommen. Am freundlichsten vom Süden Baden-Württembergs rauf bis zur Ostsee. Die Temperaturen am Nachmittag meist so zwischen 18 und 22 Grad. Der Wind ist vor allem im Nordwesten deutlich spürbar. Hier frischer Wind aus südwestlichen Richtungen. Und die nächsten Tage am ehesten im Norden mal Kurzschauer und Gewitter, im Süden recht freundlich und die Temperaturen steigen dann langsam aber sicher wieder etwas an.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Ja, und das war's von uns. Hier geht es jetzt weiter mit einem Schimanski-Krimi. Gegen 1.10 Uhr meldet sich Anna Planck mit dem Nachtmagazin. Und neue Tagesthemen gibt's dann morgen wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.